Ja, Aufnahme läuft. Hallo Sebi.
Läuft. Hallo Mike.
Da sind wir wieder, zwei im Podcasten und es ist mir schrecklich peinlich. Wir haben jetzt tatsächlich ein Jahr nichts aufgenommen.
Lüge.
Warum?
Weil wir dreimal aufgenommen haben, aber...
Ja, nichts veröffentlicht und die dreimal lagen an mir. Das erste Mal bin ich nach 50 Minuten eingeschlafen, was ich furchtbar peinlich fand. Das zweite Mal fand ich unsere Themen total doof. Und das dritte Mal habe ich, warum auch immer, es war eine total geniale Folge, ihr habt echt was verpasst, aus Versehen alle Aufnahmen gelöscht und zwar wirklich weggelöscht. Aber jetzt ist wieder Machertag und wenn das so weitergeht, dann sind wir einfach der Podcast des Machertag, müssen uns umbenennen und ja. Aber wir geloben, dass wir ab jetzt wieder häufiger aufnehmen, stimmt's?
Wir geloben Besserung.
Ja. Ja. Weil der Sebi ist nämlich jetzt auch arbeitende Bevölkerung und der merkt jetzt mal, wie anstrengend das ist und ist dann echt erschöpft und kann einfach nie.
Das stimmt so nicht, aber ich kann tatsächlich verstärkt nur noch am Wochenende. Es ist ein bisschen unangenehm. Also ich hätte nicht gedacht, dass 40 Stunden arbeiten so viel Zeit frisst, obwohl es ja offensichtlich ist, weil 40 Stunden halt dran steht. Aber wow, ja, es schafft einen schon. Also obwohl ich nur Denkarbeit leisten muss, bin ich abends doch ziemlich fertig.
Ja. Ja, und man hört so ein bisschen wahrscheinlich wieder das Wummern im Hintergrund, wie beim letzten Mal. Der Sebi macht wieder die Disco hier auf dem Machertag, nur diesmal sitzen wir auf dem Klo.
Ja, es gibt in CCC Hommage, also meine Hommage an den CCC, eine Kloparty in der Umkleide direkt vor dem Klo, weil wir sind hier in einer Turnhalle, Sporthalle.
Ja, Multifunktionshalle, ehemalige,
genau.
Vorkriegs-Multifunktionshalle.
Asbesthalle. Man muss sich das vorstellen, also bringt ja nichts, man muss jetzt anfangen zu beschreiben. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil dieser Raum sieht aus wie eine Gefangenenstelle so ein bisschen. Und,
ja, so alte öffentliche Gebäude aus den 50er Jahren,
würde ich sagen. Ja, ich beschreibe die Wand immer als NVA-braun.
Ja.
Und ungefähr so muss man, so eine alte Kaserne. Aber wir haben diesen Raum hier zumindest wunderschön geschmückt. Wir haben hier Moving Heads drin, wir haben Sphärenlampen, wir haben eine Nebelmaschine, wir haben einen XLR-Scheinwerfer, diverse Lichterketten, einen Beamer, der Visuals an die Wand strahlt und eine doch relativ coole Anlage, mit der man eigentlich ganz schön laut machen kann, also nur mal so, damit ihr ein Gefühl dafür kommt. Also geht schon steil hier.
Also zu meiner Zeit Partys, ne, da war so ein Blinkelicht. Was sind denn Moving Heads?
Moving Heads sind kleine Scheinwerfer, die sich im Takt, was heißt im Takt, man kann die programmieren, wie man möchte, aber im Grunde ein Scheinwerfer, der sich dreht und dazu auch noch Farben wechseln kann. Das mit dem Farbwechsel ist jetzt nicht Aspekt des Moving Heads, aber ja, ein schwenkbarer und in alle Richtungen drehbarer Scheinwerfer. Ja, was willst du noch hören, Mike?
Außer deiner guten Musik? Ich bin ja ein bisschen zu spät gekommen, weil ich mal wieder voll im Stress bin. Hab ich schon viel verpasst?
Ich muss gestehen, ich war jetzt erst eine Runde in der Halle, hab ein paar Themen gesehen. Also wir haben lustige Bobbycars in kleinen Selbstbau-Druckverfahren, die mit so Makita... Akkuschraubern angetrieben werden.
Okay.
Die Antriebe dafür sind anscheinend 3D gedruckt. Man darf nicht zu viel Gas geben, sonst dreht der Riemen durch. Und vor allen Dingen, wenn man schwer ist, kann das, also ja, ist ein bisschen harte Belastung für diesen Antrieb. Aber das sah auf jeden Fall lustig aus. Ich bin auch schon mitgefahren. Jugendforsch ist wieder am Start. Also es gibt zig Projekte. Das ZTL natürlich zu erwähnen, also Zentrum für Technik, Kultur Landau, der Hackspace, der hier entstehen soll. Fördert ihn, kommt vorbei, werdet Mitglied und dann haben wir vielleicht sowas wie den Machertag, aber 365 Tage im Jahr.
Kann man da Mitglied schon werden?
Da kann man schon Mitglied werden, es ist ein eingetragener Verein, also das geht. Du musst dich auch nicht um die Finanzen kümmern, da gibt es einen anderen Kassenwart für. Und ich glaube für Leute, Azubis, Studis und so weiter, also Menschen mit wenig Geld, ist glaube ich ein Zehner im Monat. Also kann man sich überlegen, ob 3 Bier in der Kneipe oder einfach einen coolen Hackspace zu haben, wo man dann auch 3 Bier, aber für 3 Euro
trinken kann. Und für schwer arbeitende Menschen?
Ich glaube, für schwer arbeitende Menschen sind es 20 bis 30. Also ein bisschen mehr, ja, wir müssen die Räumlichkeiten von bezahlen. Also es ist teurer Wohnraum hier in Landau und teure Geschäftsflächen, deswegen muss man schauen, wo man bleibt.
Gut. Also ich habe jetzt nur die halbe Runde mal gemacht und auch nur so zum Durchgehen, habe schon Jugendforsch entdeckt, die haben schon wieder neue Sachen gemacht, die Schweinebacken.
Ja, das ist unglaublich. Unglaublich. Also die können wirklich krasse Sachen bauen. Toilette ist hier links nebenan für die Menschen, die gerade die verwirrt
immer rein,
hier.
Immer rein. Gut. Sibi, ich gehe mal noch weiter und wir sehen uns ja noch
ja,
heute.
Ja, cool, Mike, dann bis später.
Jetzt bin ich an einem Stand, hier blinkt's wild, hier laufen Kinder auf Steppern entlang. Wo bin ich hier gelandet? Wer bist du und was gibt's hier zu sehen?
Ja, also ich bin der Mario, gebürtiger Landauer, wohne jetzt im Gottraumstehen. Was es zu sehen gibt, ist eigentlich, kann ich gar nicht genau sagen, wie ich auf all die Sachen gekommen bin. Ich programmiere oder entwickle seit 20 Jahren. Und irgendwann habe ich immer die Idee gehabt, einen Sandsteh, LEDs zu bauen. Das ist der hier links, sieht man jetzt nicht im Podcast. War dann ganz stolz, hab das auch nicht gewusst, hab mir mal so einen Mikrocontroller gekauft, keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich das ganz stolz mal in der Fragezeichen gesagt, das Ding kann überhaupt nichts. Und das war dann die große Challenge dann für mich, wo ich dann gesagt habe, so jetzt versuche ich dann mal was, was wenigstens Buchstaben anzeigen kann. Dann ist das entstanden. Und ich habe dann auch so beim Recherchieren und so, ist man im Internet immer wieder auf Sachen gestoßen, wie irgendwelche, ach, ähnlich Podcasts, war ich dann auf Instructables. Und da habe ich dann auf einmal die Sache gesehen mit den Schwarzlicht-LEDs, eine Nexi-Uhre. Ja, so ist halt eins zum anderen gekommen. Gut, unternehmen dann Sachen, die eigentlich eher jetzt dem Fun dienen, ist halt der Flipper. Weil ich früher ziemlich viel Flipper gespielt habe. Dann habe ich mal gesehen, dass es virtuelle Emulatoren gibt für Flipper. Und den Dolly Parton, den man jetzt gerade sieht, den habe ich als kleiner Bub gespielt. Da ist jede Mark im Horstring, im Hirsch, ist schon ein Flipper neu. Und dann habe ich mir dann gesagt, das muss ich mir jetzt selber bauen. Und ich war jetzt quasi schon vorher geimpft mit dem Mikrocontroller, hat man das ausrechnen können. Wie ich die Tasche programmieren muss, dann ist das relativ schnell entstanden. Und das andere, was wir da sehen, wo die Clay jetzt gerade drauf steppt, das ist wahrscheinlich, wo ich mal gedacht habe, wie kann man Motivation, Spaß, Entspannung, man sagt ja auch Wandern entspannt und Sport miteinander verbinden. Und dann ist mal irgendwann mal die tappische Idee gekommen, das mit dem Stepper zu machen. Also die Version, die wir jetzt hier sehen, die ist auch abgespeckt. Normal werden nur noch Sportübungen eingeblendet. Man kann sich vorher Übungen raussuchen, Sit-ups, Pranks und was weiß ich, wie die Sache alle heißen, und die werden immer wieder sporadisch eingeblendet. Also man wird dann aufgefordert vom Bildschirm die Übung zu machen und wird dann alles angezeigt, wie viele Schritte man gemacht hat, wie viele Sit-Ups und so weiter, dass auch ein bisschen Motivation ist und man sieht, wenn man sich gesteigert hat.
Also ich beschreibe es auch gerade nochmal, es ist ein Bildschirm, davor steht ein Stepper und wenn die Leute auf dem Stepper treten, dann wandern sie weiter durch ein Video durch. Das war so, ne?
Ja.
Und ansonsten entschuldige mich bei den Hörern, weil wenn mit mir jemand pfälzisch redet, dann muss ich leider, ach, dann kann ich nicht anders. Ja. Das mit dem, also das ist ein Eicheposten, ne? Oder sowas?
Das ist ein alter, von einem Fachwerkhaus, ein alter Dachposten, ja.
Und das ist ja so Richtung Steampunk, ist das,
oder? Das ist Steampunk, ja.
Und die Flüssigkeit, das sind...
Das ist relativ einfach. Und zwar geht man in einen Euroshop, was es da alles gibt. Da gibt ja Euroshop und wie sie alle heißen. Und Teddy.
Genau, ja.
Da kriegst du so einen Viererpack Leuchtstifte. Dann holst du dir aus dem Leuchtstift die Mine raus und tust sie mit der Spritz einfach mal Wasser durchspritzen. Und dann hast du automatisch schon fluoreszierende Flüssigkeit.
Ach, das ist so geil.
Und unten drunter sind Schwarzlicht-LEDs. Ne? Und das ist dann der ganze Zauber. Und dann kommt all diese.
Sieht aus wie im Labor vom Hexenmeister.
So soll sie aussehen. Ne? Soll so ein bisschen Zeitmaschine sein. Wobei die nächste Uhr, die ist gekauft.
Aber also die läuft als richtige Uhr? Oder ist
Ja. Ich habe sie jetzt nur nicht gestellt. Ich habe sie gestern abgestöpselt zu Hause. Aber ich war zu faul, jetzt die Uhrzeit richtig aufzustellen. Weil es sind ja mehrere Uhren. Wer die Uhrzeit, wie sie will, kann sich an der andere Uhr.
Und die ist jetzt auch die Sache mit Stellen, LEDs, das ist Kunst?
Das kann jeder für sich definieren. Ich sehe es nicht als Kunst. Für mich ist es Kreativität, Freizeitvertreib und es hat für mich hat's was Entspannendes, muss ich sagen. Wenn man, also jetzt mal so, ja, es entspannt mich einfach, wenn ich eine andere. Ich sage mal, das ist wie ein Aquarium ohne Fisch.
Ja, ich finde es auch sehr entspannt und auch wirklich künstlerisch wertvoll. Ist es jetzt einfach nur Lichterneigeburt und die Lämpelscher hinten drauf?
Ja, du musst ein bisschen mehr machen. Also mein Vater ist Fliesenlicher, deswegen ist er jetzt zum anderen gekommen. Da musst du halt mit der Diamantflex, musst das hinten alles ein bisschen aussparen.
Oha,
okay. Und das nennt man jetzt das sogenannte Multiplexing, nennt man das, weil der Mikrocontroller weniger Ausgänge hat, wie ich LEDs habe. Und deswegen hier laufen diese über Kreuzverbindungen, die sich aber nicht berühren. Und da wird dann jede Lampe immer für im Bereich einer Millisekunde angesprochen. Aber für das menschliche Auge, das halt träge sieht, sieht es halt aus wie eine Leuchtschrift. Dabei, wenn man das Zeitlupe zeigt, sieht man, dass jede Lampe, dass immer nur eine blinkt.
Okay.
Genau. Nur das menschliche Auge sieht maximal 17 Bilder in der Sekunde. Deswegen baut das Hirn das als Buchstabe zusammen.
Okay. Darf ich ein paar Fotos machen, wo ich dann 100 Artikel machen kann?
Ja, selbstverständlich.
Alles klar, ich danke dir. So, am nächsten Stand sehe ich zwei lustige kleine Roboter, eine hell beleuchtete Kathedrale, eine Worduhr in einem Dali-Bild und viele blinkende Sachen und viele technische Abkürzungen, die ich nicht verstehe. Ich habe mir gerade erklären lassen, weil man wollte sich nicht aufnehmen lassen, dass das die AG Mikrocomputer ist, geschrieben AG MÜC der Kurpfalz, und das ist ein Ableger der Amateurfunker, die irgendwann beschlossen haben, sie basteln nur noch coole Dinge und funken nicht mehr so viel in der Welt herum. Und die beiden Roboter, die werden über ein kleines Handy gesteuert. Das sieht alles sehr retro-futuristisch auch aus. Es ist aber nicht das Steampunk von vorher. Es ist wieder was Eigenes und ist einfach, glaube ich, man sieht, mit viel Liebe alles gebastelt und mit viel Interesse an der Sache. Und diesmal bin ich auch schon wieder beim Batchlöten. Diesmal gleich auf der rechten Seite und nicht auf der linken Seite. Und ich habe gerade gesehen, es gibt nicht nur das Batch, wie vom letzten Jahr, das ich zu meiner Schande immer noch nicht zusammengebaut habe. Es gibt dieses Jahr auch noch eine Docking Station und den Maurice, der mir erklären kann, was die Docking Station kann.
Ja, sehr gern. Wir haben uns natürlich dieses Jahr gedacht, dass wir das alles mal ein bisschen erweitern müssen. Natürlich auf der Basis vom letzten Jahr. Das heißt, letztes Jahr hatten wir unser normales Badge mit dem Namen und ein paar Funktionen dahinter. Wenn du jetzt die Docking Station dazu lötest, kannst du dich damit in dein WLAN zu Hause einwählen. Dann wird die aktuelle Uhrzeit aus dem Internet geholt und wird auf dem Display praktisch angezeigt. Und damit haben wir auch eine schöne Plattform, dass man immer über die Jahre ein bisschen was mehr machen kann. Zum Beispiel nächstes Jahr Grafik darauf anzeigen, Smileys oder sonst was.
Das heißt, da kommen immer neue Teile dazu oder das Ding kann das dann irgendwann?
Das Ding ist prinzipiell schon darauf vorbereitet und wir müssten nur die Firmware und die Software ein bisschen erweitern, um das letztendlich zu machen. Aber da mir dieses Jahr etwas knapp bei Zeit war, wird jetzt erstmal die Uhrzeit ausgegeben.
Das heißt, das wird wie beim CCC dann irgendwann mit Herzfrequenzuhr und ähnlichen Dingen.
Ja, natürlich. Das ist der Plan. Und zum Schluss natürlich Weltherrschaft.
Und ins WLAN einloggen heißt dann auch, das ist IoT und irgendwann übernimmt das die Weltherrschaft.
Natürlich. Und es ist so einfach, das kannst sogar du benutzen.
Oder muss sehr einfach sein. Ich werde es probieren. Wie gesagt, es ist noch nicht zusammengebaut, aber ich werde es tun und ich werde mir natürlich auch die Docking Station dieses Jahr mitnehmen.
Ja, das hoffe ich doch. Ne? Und immer schön dem ZTL beitreten.
Habe ich gerade eben getan, nachdem ich rausgefunden habe, dass es schon geht.
Sehr gut, sehr gut.
Danke dir.
Gerne.
Oh, und hier ist endlich mal wieder was ich kenne vom letzten Jahr. Hier ist der verrückte Drohnenpilot, bei dem mir es letztes Jahr schon recht wurde, als ich zugeguckt habe.
Du bist ganz schön frech, für das A-Jorke-Folge gemacht hast, weißt
du? Gut, geht das gut?
Ja, doch. Aber du bist vorhin abgestürzt, habe ich gesehen, ne? Du vorne ans Zelt gedunnert.
Ja, das geht jetzt so. Klar.
Aber nette Mensch hat deine Drohne gerettet und...
Ja. Alles in Ordnung. Ja, er hat mal Startsignal gegeben und dann hat es gepasst wieder. Genau.
Aber du hast auch noch neue Sachen dabei diesmal.
Richtig. Also, das letzte Jahr war ja eigentlich unser Hauptstandbein hier auf der Messe, sag ich mal, die Arcade-Automate. Und dieses Jahr haben wir Rennbahn aufgebaut mit kleinen ferngesteuerten Autos, die eine Kamera drauf haben. Das heißt, wir haben jetzt bei großen Fernseher und die Leute können zusammen gegeneinander zu zweit Rennen fahren, ja, sehen Perspektive aus dem Auto raus und ja.
Hat Spaß.
Es macht Spaß auf jeden Fall.
Aber im Moment ist gerade Rennpause, oder?
Wir haben jetzt gerade frische Akkus drin und die muss ich jetzt zusammenbauen und dann geht es eigentlich wieder in die nächste Runde.
Wahrscheinlich warten schon ein paar.
Wir warten schon eigentlich. Wir müssen es immer wegschicken und sagen, hopp, später wieder.
Dann gucke ich euch kurz zu und dann sagen wir, wie es war, okay?
Klar.
Können wir mal den Max zu Hause.
So, ich gucke jetzt auch noch ein bisschen zu hier. Da sind schon lange Schlangen von Leuten, die hier fahren wollen. Ich habe gerade noch mal zwischendurch gefragt. Also es ist genau die Technik wie auch bei seinen Drohnen. Nur, dass es eben Autos sind auf dem Boden. Konnte auch seine Rahmenteile, also sprich PVC-Rohre, die normal den Drohnenparcours darstellen, hier als Rennparcours aufbauen. Ich mache natürlich noch ein paar Fotos auch unten in dem Beitrag. Das könnt ihr euch dann auch anschauen. Und jetzt können die ersten Jungs hier loslegen. Die Autos stehen bereit. Und es ist schon cool, wenn man quasi aus den Augen der Autos, also aus dem, wie heißt das denn, aus der Windschutzscheibe gucken kann, weil die Kamera da oben drauf ist. Aber es scheint dann doch nicht so einfach zu lenken zu sein. Der erste ist schon gegen die Bande geknallt und guckt jetzt doch lieber mal auf den Parcours anstatt auf den Monitor. Da scheint man es besser sehen zu können. Aber ich frage gerade mal, ist das jetzt schwerer über den Monitor, als wenn du direkt drauf guckst?
Ja. Warum?
Man muss halt umdenken.
Aber durch den Monitor ist doch, als würdest du selbst drin sitzen.
Ja, schon.
Irgendwie scheint die Jugend doch mehr Videospiele gewohnt zu sein als echtes Autofahren. Aber klar, ist auch noch keine 18. So, im letzten Jahr ist er schon geflüchtet vom Interview, aber dieses Mal habe ich einfach gewartet, bis er wieder zurückgekommen ist. Sind wir hier beim Chriso und haben hier einen Flipper, den kenne ich vom letzten Jahr, und einen Tisch, der ist neu. Was sehen wir hier? Was hast du hier gebastelt?
Ja, also erstmal zu meinem Flipper. Das ist ein digitaler Flipper. Das bedeutet ein Flipper, wie man ihn eigentlich von früher her kennt. Allerdings ohne eine manuelle Spielfläche. Die Spielflächen und das Rückglas, das ist alles elektronisch umgesetzt. Aber der Flipper hat alles, was auch ein Original-Flipper hat. Also er hat Vibration, er gibt einem ein Gefühl zurück, ja, ein Freispiel-Knocker drin. Und auch die Kugel reagiert auf Vibrationen. Also im Prinzip, er fühlt sich nach ein paar Minuten an wie ein echter Flipper.
Er sieht auch genauso aus eigentlich, ne?
Ja, er ist auch so designt in diesem alten Flipper-Look, ja, damit auch dieses Feeling 1:1 rüberkommt.
Ich darf Fotos noch davon machen für später, für unseren Beitrag, ne?
Selbstverständlich.
Und dieser Fotorealismus, ist das ein fertiges Programm oder wie kommt man daran?
Genau, also diese Programme gibt es im Internet, da laufen zwei Programme drauf, das Virtual Pinball und Future Pinball. Damit kann man verschiedene Tische darstellen, aber das Besondere an dem System hier ist, dass es über drei Monitore gesteuert wird und dass eben auch diese Gefühle zurückkommen vom Flipper mit mechanischen Teilen, ja, was das Ganze sehr realistisch machen. Und alle drei Bildschirme spielen zusammen und sind alle nicht statisch, sondern sind alle digitalisiert und es gibt Lichteffekte und sonstige Dinge.
Wahnsinn. Wie lange hast du da dran gebaut?
Es waren 8 Monate. Ich habe zwar nicht jeden Tag dran gebaut, aber fast jeden Tag und das mehrere Stunden. Also da steckt viel Arbeit drin.
Und die Familie ist begeistert?
Sie war begeistert.
Ja, ich hab gerade schon mit deiner besseren Hälfte das Interview gemacht.
Ja.
Zu Hause wird das Ding überhaupt nicht benutzt, habe ich gehört.
Ja, seltenst wird es benutzt. Ja, ich sag mal, der Vordergrund ist immer, es zu bauen, zu erstellen, es umzusetzen. Ja. Wenn es dann erstmal da ist, klar, macht Spaß zu spielen. Ich spiele auch ab und zu mal, aber nicht sehr oft, muss ich sagen.
Weil es ja dann so langweilig war, hast du auch was Neues mitgebracht. Was ist das zweite, kleinere, aber nicht weniger beeindruckende?
Ja, das zweite, kleinere ist im Prinzip ein Lounge- oder Couchtisch, den ich umgebaut habe. Da ist ein 32-Zoll-Monitor reingekommen. Er hat eine neue Glasoberfläche bekommen und zwei Gamepad-Halter und es ist ein Retro-Spieletisch. Also eigentlich ist es ein Multimedia-Tisch. Hier läuft ein Raspberry Pi drauf und der kann hier bis zu 80 Spielekonsolen simulieren. Ja, und man kann hier auf dem Tisch spielen, man kann Filme gucken, man kann ins Internet gehen. Also er ist sehr, sehr multibel, sage ich jetzt mal. Und das Schöne ist, es ist alles im Tisch verbaut. Das bedeutet, egal wo man ihn hinträgt, man braucht einfach nur einen Stromanschluss. Alles andere ist im Tisch mit verbaut.
Obwohl das so flach ist? Also der
Obwohl er so flach ist, ist alles mit drin.
Ja, und was ist das für nächstes Jahr dann, das Projekt?
Ich habe noch irgendwann ein großes Projekt vor. Ich würde gerne eine digitale Jukebox bauen, aber mit einem Original-Wurlitzer Gehäuse. Und es scheitert noch ein bisschen an dem Invest des Originalgehäuses. Und wenn ich irgendwo mal eins finde, was günstig ist, dann werde ich so eine Jukebox, so eine alte, auf virtuell umbauen.
Oh, da freuen wir uns drauf. Also falls irgendjemand so ein Teil daheim hat, das ist kaputt, ihr könnt es eh nicht gebrauchen oder findet es wieder, erwarten sogar hässlich, wir hätten hier einen Abnehmer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wäre dankbar, wenn da irgendjemand was hätte, was ich günstig erwerben könnte. Ich baue auch was Schönes draus.
Alles klar, ich danke dir. Bitte.
So, eben war ich noch bei kleinen Rennautos mit Kameras und jetzt sind wir hier bei Renn-Bobby-Cars ohne Kameras, wo man richtig drauf sitzen und damit fahren kann. Und der Dominik erklärt uns, warum die hier sind und wie das funktioniert.
Naja, ganz einfach, Mittwochabend, 21 Uhr, 2 Promille, nee, so viel war es nicht, aber noch ein paar Bier. War dann so einfach so die Idee, wir brauchen noch irgendwas für die Kids. Und dann habe ich gesagt, hopp, wir bauen einfach mal ein paar Bobby-Cars um auf Akkuschrauberantrieb, nämlich das, was eigentlich jeder Macher selber daheim machen kann.
Und das sind auch alles Teile, die ich im Baumarkt kriege? Oder muss ich etwas noch speziell bauen?
Nee, also man kriegt ziemlich alles im Baumarkt. Außer, ich sag mal, diese Zahnritzel. Die sollte man im Internet bestellen. Das sind unbedingt so Baumarktprodukte.
Aber muss ich auch nicht selbst über 3D-Drucker ausdrucken oder so?
Nö, aber man kann es über 3D-Drucker ausdrucken. Geht haben wir auch gemacht, ja, der eine. Der hier mit dem schwarzen Endteil, das ist draußen ein 3D-Drucker. Aber ich sag mal, wenn man halt was für die Ewigkeit haben will, ist dann doch die Metallvariante die bessere.
Und es sieht ja relativ einfach aus. Hinten ein Brett und ein Hitachi oder Makita oder sonstiger guter Akkuschrauber und vorne genau. Ein Brett für die Beine drauf.
Richtig. Also
und die Räder hinten sind auch noch irgendwie speziell, oder?
Die Räder haben wir jetzt nur hier deswegen andere, weil die mehr Grip haben. Das sind also Vollgummireife. Die haben wir eigentlich nur gekauft, weil wir hier in der Halle sind und der Boden hier so glatt ist. Aber wenn man das daheim nachbaut, braucht man das eigentlich nicht.
Und da kann ich auch als Erwachsener drauf fahren, oder?
Ja, also bis 80, 85 Kilo hat es mal noch funktioniert.
Und da reicht jetzt wirklich so ein handelsüblicher Akkuschrauber? Ihr habt nicht irgendwie größere Akkus drauf oder irgendwas?
Also der Akkuschrauber hier, der rechte, ist 6 Jahre alt. Der Hitachi weiß ich nicht, aber der ist vom Simon, also entsprechend, der wird auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben.
Weil die fahren ja doch recht schnell und zügig, die Kids hier mit den Dingern.
Ja, und wenn man bedenkt, dass sie jetzt schon seit 4 Stunden hier im Betrieb sind eigentlich und ständig Kinder kommen und die mitfahren und es immer noch funktioniert, ist es eigentlich eine coole Sache. Und letztendlich ist so auch ein Ziel dieser Aktion, einfach hier auf unseren ZTL in Landau hinzuweisen, weil wir wollen dann wir wollen einen Workshop machen und Eltern und Kinder zeigen, was man mit einem ausrangierten Bobby-Car und einem Akkuschrauber, den ich daheim habe, eigentlich sagen wir, das sind jetzt Bauteile in Höhe von 17, 18 Euro, die da noch verbaut sind, wie ich da draus eigentlich so kleine Rennmaschinen baue.
Habt ihr irgendwo die Baupläne hochgeladen? Sind die irgendwo abrufbar?
Nee, noch nicht, aber die werden wir definitiv im ZTL veröffentlichen.
Okay. Und Räume hat ja das ZTL noch keine. Also wo wollt ihr einen Workshop
noch
machen?
Noch nicht, aber planmäßig ab nächstem Jahr, ab Januar,
wird
auf dem alten Gummimeier-Gelände ein Raum entstehen für Macher. Und wir wollen dann auch Workshops machen, weil jeder hat irgendwo seine Qualität. Der eine kennt sich im Thema Holz super aus, der andere kennt sich mit dem Thema Antriebstechnik super aus, E-Antrieb, wie auch immer. Und es gibt viele Interesse, die man umsetzen kann und warum nicht genau so, was wir machen? Zu sagen, auf, kommt vorbei am Samstag, bauen wir eure Bobby-Cars gemeinsam um und zeigen, wie das geht. In unserem Makerspace.
Aber auch wenn die Räume jetzt sicher sind, ich denke, Sponsoren können wir weiterhin gebrauchen, oder?
Definitiv. Also das Sponsorenrad dreht sich noch. Wir sind ziemlich gut auf der Zielgerade im Moment. Aber wir sind natürlich für jeden froh, der bereit ist, uns finanziell hier zu unterstützen. Ganz klar.
Alles klar, ich danke dir.
Danke.
So, ich bin am nächsten Stand und was ich hier sehe, ist ein Schlumpf vor einer leuchtenden Fläche. Der kann sich drehen, da sind auch verschiedene Zahnräder, die sehen alle aus, als wären sie aus einem 3D-Drucker.
Ja.
Und dann ein Monitor mit verschiedenen Bildern, aber was hier genau passiert, weiß ich nicht, aber du kannst mir das erklären.
Ja. Das ist ein 3D-Scanner auf Basis von Fotogrammetrie. Ja. Low-Cost, also alle Programme sind frei. Und es ist noch im Entwicklungsstadium. Also ich habe angefangen mit Fotogrammetrie. Also interessiert habe ich mich für 3D-Scan schon länger. Aber es war alles zu teuer. Ja. Aber ich bin auf Fotogrammetrie gestoßen und habe Bilder um mein Objekt geschossen und damit auch schon Sachen ausgedruckt. Und jetzt wollte ich das in der Kiste haben. Ja. Und da bin ich im Moment so ein bisschen am Entwickeln. Also insofern war es wichtig für mich, wenn ich das jetzt noch genauer beschreiben soll, wichtig für mich, möglichst wenig Bilder zu machen, ja, wegen der Rechenleistung und die Auflösung recht gering zu halten. Ja. Und bei der ganzen Recherche bin ich halt auf so Sachen gestoßen wie geodätische Kuppeln, um so einen Raum zu beschreiben. Ja. und habe daraufhin auch meine ganzen Positionen praktisch, die Bilder, die ich schieße, möglichst gleich zu verteilen. Ja. Und deswegen auch die Winkelangaben und genauso hier die Einteilung von dem horizontalen Kreis. Ja. Ich meine, man sieht es natürlich im Radio nicht oder auf, ja. Aber wenn ich dieses Teil anschaue, dann habe ich hier in einer Ebene 5 Punkte.
Also ja. Das ist ein schlechter Fußball,
das,
ne?
Lauter 5 Punkte. Das ist ein schlechter Fußball. Das ist ein schlechter Fußball. Und zwar nennt sich das, es ist ein Dodekaeder. Ja. Und der ist schon in der Raumverteilung ideal. Also die Eckpunkte sind praktisch dann die Punkte, wo mein Bild später geschossen werden soll. Und das andere Teil, das dann später rauskommt, und das sind genauso viele Bilder, wie ich ursprünglich auch geschossen habe, das sind nämlich 32 Eckpunkte. Und das sind genauso viele Bilder, wie ich da geschossen habe, um dieses Zoom auszudrucken. Ja, also so optimale Verteilung. Ja, und das nennt sich Pentagis Dodekaeder. Und aus dem kann man dann, wenn man Vektorrechnung kann, ja, das was ich jetzt kann, kann man natürlich die Winkel ausrechnen, aber ich bin halt... Ich habe Reverse Engineering gemacht und habe mir halt das CAD-mäßig konstruiert und habe dann anhand der Längen ja, die Winkel dann berechnet.
Das heißt, das Huhn, das ich jetzt da auf dem Monitor sehe,
ja.
Das hast du aus diesen Dingsda-Edern Perspektiven fotografiert?
Nein, habe ich nicht. Das sieht man dann sieht man in dem Programm, dass ich wie wild um dieses Huhn gerannt bin, ja, auch hier in den Bildern.
Aha.
Ja, also im Freien, diffuses Licht ist wichtig, geringe Bildauflösung. Ja,
okay.
Schärfe schon, aber geringe Bildauflösung. Je weniger Bildpunkte ich habe, umso weniger berechnet er. Umso genauer erkennt er das. Wenn ich ganz viele Bildpunkte habe, wird er verrückt, dann rechnet er ganz viel. Also geringe Bildauflösung, scharf, aber geringe Bildauflösung. Ja, und man sieht halt, dass wenn man wild um ein Objekt rennt, dass man da gar nicht mehr weiß, wo stehe ich hier, wo habe ich schon fotografiert. Aber ich habe schon, wie gesagt, Sachen so auch ausgedruckt.
Gut, und das Bild daneben sieht jetzt wirklich so aus wie ein Galaxienebel, der aber nach einem Huhn aussieht.
Ja, ja, aber das ist jetzt nur, weil ich habe das Original da auf dem Handy, das ist wirklich, ich kann es später mal zeigen. Richtig genial, richtig genial. Also der legt später dann auch die ganzen Bilder, die Fotos, ja, legt er auf dieses später Mesh, das heißt diese lauter Dreiecke, ja, dieses Gebilde, legt er später die Bilder drauf. Ja, kann ich später mal gerne zeigen. Ja, das ist, wie gesagt, so ein bisschen in der Entwicklung, aber ich bin auch nicht der Einzige. Ich bin auch schon auf Leute gestoßen, die auch gerade die solche 3D-Scanner schon länger bauen mit Laser und das jetzt auch am Entwickeln sind. Also es wird demnächst auf den Markt kommen. Nicht von mir, aber von Fähigen, aber man kann es auch selber machen.
Und mit dem Ergebnis, was dann aber rauskommt, kannst du die Modelle auch wieder ausdrucken dann?
Später, ja. Ich habe nur im Moment habe ich das Problem, dadurch, dass ich hier vorne eine Tür habe, die immer dasselbe ist, habe ich das Problem, wenn man die Bilder halt anguckt, dass ich im Hintergrund immer noch dieselbe Linie habe. Und er hat mir später in dem Programm, hat er mir praktisch nur diese vertikale Ebene praktisch angezeigt. Also die Kameraposition war nur aus der einen Vertikal.
Okay.
Ja. Aber da bin ich noch dran, das ist mir schon auch bewusst, ich muss praktisch einen neutralen Hintergrund haben, dann habe ich die Chance über Fotogrammetrie also das zu bewerkstelligen.
Wie bei der Produktfotografie eigentlich, so ein Weißraum, der komplett leuchtet.
Genau, das, wie gesagt, das scheint das Programm zu irritieren, dass im Hintergrund immer dieselbe Linie drin ist. Ja.
Weil das Objekt sich dreht, aber die Kamera nicht.
Genau, genau. Okay. Das irritiert noch. Aber ich bin da guter Dinge. Weil ich auch der festen Überzeugung war, es war ein Besucher hier, der hat dann auch großes Interesse und der hat gemeint, dass Fotogrammetrie ja über Geodaten auch funktioniert. Da habe ich gesagt, nee, also soweit ich weiß nicht. Und es hat sich auch schon fast bestätigt. Also wie gesagt, wir haben später gute Bilder rausgekriegt, nur halt in dieser einen Ebene.
Ja.
Also, es wird halt noch automatisiert, es ist noch... Ich hätte vielleicht eine Kurbel dran machen müssen, wäre auch nicht schlecht gewesen, aber ja.
Also ist noch Luft für nächstes Jahr?
Ja, nächstes Jahr wird das peinlich, weil das wird einfach zu geil.
Ich verlasse mich.
Ja, 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 natürlich, wieder. Natürlich. Ich auch, hoffe ich doch. Oder ich versinke im Erdboden. Nein.
Alles klar, ich danke dir.
Ja, gerne.
So, und dann ist mir noch ein zweiter Fauxpas heute passiert. Die Jugendforschgruppe aus Neustadt an der Weinstraße, die baut schon ab, die haben schon fast alles weg und ich war zu spät. Aber hier steht noch ein R2-D2 und daneben steht noch der Johann und den darf ich jetzt Sachen fragen. Wenn ich es richtig vorhin gesehen habe, hattet ihr dieses Jahr wieder lauter neue Sachen dabei. Nichts vom letzten Jahr, ne?
Genau.
Kriegst du alles zusammen, was ihr dabei hattet?
Oh, das ist schwierig. Okay, also wir hatten einen Smart Helm dabei, der für Verkehrssicherheit sorgt. Beispielsweise mit einem Blinker oder auch Sensoren, die den Abstand zum Fahrzeug hinter einem messen. Wir haben eine Maske dabei, die Blinden mithilfe von Gerüchen Farben darstellen lässt.
Okay.
Was das da ist, weiß ich jetzt nicht genau.
Ja.
Sonst hatten wir noch den R2-D2 dabei.
Der ist sehr beeindruckend. Was kann der?
Genau, also der kann durch Münz- bzw. Scheineinwurf Süßigkeiten ausspucken und er kann natürlich rumfahren.
Und mit einem reden auch, also interagieren oder nur über Bordsteuerung?
Er kann ein paar Geräusche von sich geben. Das ist so.
Und wenn er fährt, macht er das nach eigenem Gedünken dann? Oder?
Nein, er lässt sich steuern. Er hat eine Fernsteuerung, die liegt
also
da auch.
Hier, ja, hier
genau.
Okay.
Genau, wir lenken den. Ja, und sonst hatten wir jetzt mal wieder, wie letztes Jahr auch, einen Simulator dabei. Diesmal aber kein Flugsimulator, sondern einen Fahrsimulator.
Mit mehr Monitoren, ne? Wenn ich es richtig sehe.
Genau, mit mehr Monitoren. Also letztes Jahr war das ja mit einer VR-Brille, mit einer Videobrille. Und dieses Mal haben wir jetzt Monitore. Und ja, dieser kommt jetzt auch ziemlich gut an bei den Leuten. Und es hat auch bisher alles gut geklappt. Es gab jetzt keine Probleme.
Und ist auch wieder mit haptischem Feedback.
Also ja, genau. So, ne? Genau, ja.
Und was ist das? Machen wir vorne mit den vielen Rädern?
Keine Ahnung.
Wie viel seid ihr denn mittlerweile in der AG?
Also in der AG sind wir momentan so um die 80
oh, okay.
Personen. Die kommen, also natürlich kommen die nicht alle regelmäßig, aber das sind alle Leute, die mal im letzten Jahr bei einem Projekt beteiligt waren und die jetzt halt einfach noch nicht unbedingt da sind momentan in der AG. Also wir sind relativ viele Leute. Momentan haben wir um die 30 Projekte laufen.
Oh, okay.
Ja.
Und was war letztes Jahr dein Hauptprojekt, was du mir erklärt hattest?
Also ich hatte ein wirkliches Projekt, mit dem ich auch auf Wettbewerbe gegangen bin, mit meinem Freund. Das war das Projekt mit den Piezo-Elementen, mit den Bodenplatten, wo man drüber laufen genau, konnte ja. Und elektrische Energie erzeugt hat. Und natürlich, was ich gemacht habe, war den Flugsimulator zu erklären und eben den Leuten beizubringen und zu steuern. Und das hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, ja.
Und das Piezo, habt ihr das irgendwie weiterentwickelt? Gibt es da was Neues?
Ja, wir haben tatsächlich die Bodenplatte weiterentwickelt. Wir bauen neue Elemente ein und wollen diese Bodenplatte auch erweitern und auch in einer Klimaarena in Sinsheim ausstellen. Ja, also wir sind da momentan noch im vollen Gange.
Klimaarena, gerade kurz, das ist eine Ausstellung oder Museum?
Das ist eine Ausstellung, ja, da geht es eine. Ja, es gibt die Klimastiftung, das ist eine Stiftung, die sich mit dem Thema Umweltschutz und so befasst. Und die hat eben eine Klimaarena und da werden viele Exponate ausgestellt, die der Umwelt helfen und dem Klima.
Und weißt du auch zufällig, weil das war auch sehr beeindruckend, da sehr groß, was aus dieser Löschdrohne geworden ist?
Ah ja, genau, die Löschdrohne. Da können wir gleich Jonas fragen. Jonas, kommst du mal her? Löschdrohne.
Was ist denn aus der Löschdrohne geworden?
Also wir haben die Löschdrohne weiterentwickelt zu einer Abzugshaube, die mit Schallwellenfeuer löscht.
Aha.
Und damit wurden wir letztes Jahr Landessieger bei Jugendforscht.
Sehr cool, gratuliere. Und gab es da noch mehr Interesse mit irgendwelchen Firmen auch schon, wo dann sagen, das wollen wir einbauen bei uns?
Ja, also wir waren noch auf einer Erfindermesse, weil wir dorthin eingeladen wurden. Und da haben wir auch mit verschiedenen Firmenvertretern geredet. Aber da gibt es noch nichts Genaueres.
Okay, aber ihr seid alle immer noch weiter hier wild am Entwickeln, Erfinden,
ja.
Weiterbauen. Aber ihr habt eine neue Vorsitzende bekommen, habe ich gehört.
Ja, also nicht von der AG, aber von unserem Verein. Also wir haben einen Förderverein gegründet und da haben wir eine neue Vorsitzende, das stimmt.
Okay, die ist auch hier?
Ja, genau, die ist da hinten. Frau, gut, Frau Mannweiler da.
Dann frage ich hier auch noch schnell was. Ja. Ich danke euch soweit. Ich habe mir gerade schon von den Kids erklären lassen, was ich verpasst habe, weil ich mal wieder zu spät war. Aber es waren alles neue Sachen im Vergleich zum letzten Jahr. Und ich weiß noch, es gibt den Förderverein.
Ja.
Und da sind Sie jetzt die neue Vorsitzende.
Nein, ich bin die zweite Vorsitzende.
Die zweite Vorsitzende.
Die zweite.
Okay. Und wie geht's dem Verein? Brauchen Sie noch mehr Spender?
Ja, grundsätzlich freuen wir uns über jeden Spender und jeden Förderer, den wir kriegen können, ganz klar.
Und mit den Räumlichkeiten, da war glaube ich auch letztes Jahr noch irgendwas, oder haben Sie da jetzt auch neue bekommen?
Wir haben neue Räumlichkeiten, wir sind seit September letzten Jahres jetzt am alten Viehberg, hinterm Bahnhof. Die Räume hat uns die Stadt zukommen lassen und sponsert das auch kräftig. Und ja, wir haben jetzt ein richtig schönes, tolles Zuhause. Helle Räume, groß, fast schon wieder zu klein. Weil Sie haben ja gesehen, ne, wie viele Projekte wir heute dabei hatten.
Ja, der Johann hat gerade gesagt, es sind ungefähr 80 Leute mit 30 Projekten, so Pi mal Daumen.
Ja, kann man sagen. Also wir platzen fast schon wieder aus allen.
Es braucht schon die nächsten größeren Räume.
Ja, wir haben noch Kellerräume, also wir können noch ein bisschen.
Und das sind immer noch Schüler aus Neustadt und näherer Umgebung, die sich da freiwillig treffen, um diesem Erfindergeist zu frönen.
Richtig, schulübergreifend, alle Schultypen. Wir sind nicht gebunden an irgendwas, sondern die Kinder können kommen, an der Technik AG teilnehmen. Das ist kostenfrei und hat auch nichts mit dem Förderverein zu tun. Also man muss nicht Mitglied im Förderverein sein, damit das Kind in die AG kommen kann. Es ist völlig getrennt. In die AG kann jeder kommen und über den Förderverein kann jeder uns fördern, der möchte.
Aber die Werbung dann, um die Kinder zu informieren, das läuft schon über die Schule vermutlich.
Das läuft zum einen über Mundpropaganda ganz viel, das läuft zum Teil auch über die Schule und das läuft natürlich auch dadurch, dass wir ganz oft in der Presse sind, weil wir mal wieder irgendeinen Wettbewerb gewonnen haben und damit auch eine hohe Aufmerksamkeit jetzt lokal genießen, muss man schon sagen.
Ist das eigentlich wie bei einer Firma, dass die Erfindungen der AG gehören oder den Erfindern, die sie erfunden haben?
Das ist eine gute Frage. Wir haben bis jetzt noch keine Erfindungen in dem Sinne auf den Markt gebracht. Das heißt, im Moment sind es eher Prototypen, die man noch mal weiter verfeinern müsste, um wirklich da ein Patent oder sowas drauf anzumelden.
Ich habe gerade gehört, die Löschdrohne wurde jetzt zur Löschabzugshaube weiterentwickelt.
Die Abzugshaube wurde weiterentwickelt, da gibt es ein Gebrauchsmuster drauf, leider auch kein Patent, nur ein Gebrauchsmuster, aber die ist auch immer noch in einem Stadium, dass man nicht wirklich von einem industriellen Prototypen sprechen kann. Müsste man jetzt weiterentwickeln, ja.
Gut, aber dafür, welche Altersklasse die Erfinder haben, ist es immer noch mehr als beeindruckend, was hier immer wieder zustande kommt.
Absolut, und man könnte sicherlich auch das ein oder andere Patent anmelden. Ist aber natürlich eine Kostenfrage, eine Ressourcenfrage. Ja. Patent kostet viel Geld, muss geschrieben werden, etc.
Patentanwälte und so, genau. Ja, habe ich schon mal gehört. Ist ein bisschen teuer, ein bisschen kompliziert.
Genau.
Aber die machen es ja auch aus Spaß an der Freude und Spaß scheinen sie wirklich zu haben.
Die machen das hier total aus Spaß an der Freude. Die gehen den Sachen auf den Grund. Die wollen eine Lösung haben für ein Problem. Die wollen Spaß haben. Und den haben die ganz offensichtlich, weil sonst würden die jetzt nicht den ganzen Tag hier so mit Begeisterung auch rumstehen. Das machen die schon toll.
Doch. Freue ich mich schon auf nächstes Jahr, wenn dann wieder die neuen Projekte kommen. Ich denke, Sie sind wieder dabei, ne?
Gehe ich mal ganz stark davon aus, ja.
Alles klar, dann vielen Dank.
Ja.
So, letztes Jahr waren das noch kleine Maschinchen mit kleinen Ärmchen. Jetzt ist es eine große Maschine mit einem großen Arm und auch gleich einem Warnschild dran. Und ich habe jetzt gesehen, wie letztes Jahr, es greift von einem Platz ein Stück weg. Es ist schön eingezäunt, aber es wirft es wieder oben drüber. So langsam glaube ich, du machst das mit Absicht, damit die Leute mit dem Ding spielen, oder?
Ja, also die Kinder mögen es halt. Und in 5 von 10 Fällen klappt es auch eigentlich ganz gut. Ansonsten fällt es halt runter, aber dann muss man es nochmal machen. Und dann können sie nochmal zugucken. Also es ist auch gar nicht so schlimm. Wir haben jetzt insgesamt auch schon 50 von den Teilen verteilt, ohne einen Unfall, ohne Verletzte. Otto, es gab einen Verletzten, der Greifarm ist durchgebrannt und wir mussten ein neues Netzteil kaufen, aber das könnte man in Kauf nehmen.
Und entscheidet der Roboterarm immer selbst, wie weit er vorgeht oder woran?
Nee, der hat ein festes Vorgehen. Wir haben hier einen kleinen Halter, wo wir die Geister, diese Pac-Man-Geister draufsetzen und dann nimmt er sie weg und reicht sie nach vorne und lässt sie dann fallen, sodass man die Hand drunter halten muss, damit er sie aufnimmt.
Und aber es sind noch zwei neue Sachen. Der 3D-Drucker ist ein relativ neuer und das ist Makey Makey, gell, heißt das Ding?
Genau, also mit dem Makey Makey habe ich so ein Bananenklavier umgesetzt. Da hat man quasi 5 Bananen liegen und die erzeugen quasi so ein Piano, was man spielen kann. Ich dachte, das passt irgendwie ganz gut für die Kinder und hat es auch. Also die Kinder mögen es sehr. Ja, und 3D-Druck war halt auch irgendwie ein großes Thema dieses Jahr und da sind auch ein paar Leute ausgefallen, die Drucker hatten. Da habe ich gedacht, ja, nehme ich einfach meinen mit. Und das ist auch ein relativ neues, aktuelles Modell, der Prusa i3S.
Das sieht auch sehr schick und futuristisch aus. Was kostet sowas?
Der kostet um die 1000 Euro rum. Der ist schon relativ teuer. Ich muss auch sagen, den habe ich jetzt vom Geschäft mitgenommen. Privat nutze ich eigentlich günstigere Drucker, die auch ein solides Ergebnis erzeugen. Aber der hier sieht halt wegen der vielen 3D-gedruckten Teile, die dran sind, sieht er halt auch sehr passend aus für hier. Das passt einfach gut.
bei dem Makey Makey kann ich dir nur sagen, auch Pädagogen stehen da drauf. Als Jugendpfleger hatte ich das im Einsatz. Ich habe die Kinder als Taster benutzt und habe dann ein Kinderorchester draus gebaut.
Cool, das finde ich cool.
Also für nächstes Jahr mal als Empfehlung. Viele Kinder mitnehmen und dann die als Schlagzeug missbrauchen.
Das ist nicht schlecht. Also ich habe für nächstes Jahr auch überlegt, das Ganze ein bisschen auszuweiten. Man kann ja noch mehr Sachen anschließen. Ich habe ja jetzt nur die Grundkonfiguration quasi. Aber man kann ja bis zu 15 Taster oder so dran machen. Und dann halt mal ein größeres Klavier abzubilden oder irgendein anderes Instrument. Muss man mal schauen. Ja klar, kannst du mitspielen.
Wunderbar, dann freue ich mich schon aufs nächste Jahr.
Ich mich auch, danke.
So, ich bin bei Simon, den kennt ihr schon alle, das ist unser großer Vorsitzender des Freifunksvereins. Und letztes Jahr, wenn ich mich recht entsinne, war die Holzfräse hier schon im Einsatz?
Korrekt, ja, das ist die gleiche Fräse wie letztes Jahr. Allerdings haben wir dieses Jahr eine sogenannte Mostly Printed CNC-Maschine. Das ist die links neben uns, das ist eine etwas größere Fräse mit einem Bauraum von Meter auf Meter.
Die malt aber die Fräse.
Die könnte theoretisch auch fräsen, allerdings das gleiche Problem wie letztes Jahr. Wenn wir hier in der Halle fräsen, gibt es viel Staubentwicklung und im schlimmsten Fall fliegende Teile. Also wollen wir das hier drin leider nicht machen, also male mal deswegen.
Kurzer Zwischeneinschub, wer das jetzt hört und gerade die Folge davor gehört hat, der denkt, warum denkt der Depp nicht an sowas? Weil das ein Jahr her ist. Ich habe dazwischen keinen Podcast veröffentlicht.
Oh, shame on you.
Ja, wir haben uns auch schon mehrfach entschuldigt, der Sebi und ich. Und was haben wir da noch für ein Teil?
Das ist eine Platinenfräse, die kann Layouts aus Platinen rausfräsen, also für Leiterbahnen.
Ja, genau. Okay. Aber du musst doch irgendwas leiten. Achso, nee, halt, das ist innen
ja, die Leitung. Ne? Man nimmt eigentlich eine Pertinax-Platte, das ist ein nicht leitender Werkstoff, und der ist beschichtet mit einer Kupferschicht. So, und um eine Leiterbahn zu erzeugen, fräst man eigentlich alles das weg, was man nicht haben möchte. Alles, was quasi nicht nach Leiterbahn aussieht, fräst man von der durchgängigen Kupferschicht ab.
Wäre es nicht einfach, es wäre ein Kupferkern, man würde nur das wegfräsen, was man braucht?
Nein, weil dann hätten wir eine durchsichtige Kupfergitterstruktur. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einzelne Leiter haben. Und deswegen ist es ein nicht leitender Werkstoff, der mit einem leitenden Werkstoff, in dem Fall Kupfer, beschichtet ist. Und man fräst eigentlich nur die Kupferschicht weg, die man nicht braucht.
Also wenn ich mich recht entsinne, ich war ja vor langer, langer, langer Zeit, als ich jung war, auch so ein bisschen Technik interessiert. Ich musste das ätzen. Kann das sein?
Das korrekt, ist das Gleiche, ja. Ne? Das ist das Gleiche, korrekt. Der Nachteil beim Ätzen ist, es stinkt, es ist nicht so gut für die Umwelt, weil viele Chemikalien zum Einsatz kommen, man muss das Zeug wieder entsorgen, es riecht komisch im Wohnzimmer. Man möchte das eigentlich nicht.
Und die Mama schimpft.
Die Mama schimpft. In deinem Fall damals. In deinem Fall schimpft die Mama, genau. Bei Ätzen hat natürlich den Vorteil, man kann große Serien sehr schnell herstellen. Also wenn ich sehr oft eine Platine machen möchte, dann ist es natürlich besser zu ätzen. Klar. Wenn ich aber jetzt nur eine Platine brauche, ist es einfacher, die einfach in der Fräse fräsen zu lassen.
Dann haben wir da noch einen Bilderrahmen, der sieht aus wie beim Künstler, aber es malt einen Mikrocontroller, wenn ich das richtig verstanden habe.
Es ist ein Raspberry Pi hier hinten dran, ja. Das ist ein sogenannter V-Plotter. Das funktioniert so, also das vorne ist ein Stift befestigt, der an zwei Riemen befestigt ist. Die Riemen kann ich über Steppermotoren hin und her fahren und somit wird der Stift über die Schwerkraft nach unten gezogen, nach rechts und nach links, je nachdem welchen Steppermotor ich starte. Das ganze Gebilde sieht ein bisschen aus wie ein Dreieck.
Wie das Spiel Eiger Nordwand, wo ich an zwei Schnüren eine Kugel durch ein Labyrinth führen muss.
Möglich, ich kenne das Spiel nicht.
Ja, es ist wie Eiger Nordmann. Und was wollte ich gerade fragen? Ich habe meine Frage
vergessen. Malt im Moment unseren Roboter vom ZTL. Also ich mal hier ein kleines Mitbringsel für die Kinder. Die dürfen hier einen Zettel dann jedes Mal mitnehmen, wo drauf steht ZTL, Zentrum für Technikkultur Landau. Und unten drunter ist ein Roboter, der hat eine Glühbirne in der Hand. Und unten drunter steht noch Machertag 2019. Und jeder, der das zugesehen hat, wie das gemalt wird von der Maschine, der darf so ein Papier mitnehmen.
Das ist unser Roboter, der noch keinen Namen hat, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ich glaube ja, also Makey Maker oder so ähnlich wollte man mal nennen.
Es gab viele Vorschläge, ja.
Es ist noch keiner durch, ja.
Ja, gut. Und angebaut ist ja unser Freifunkstand. Wie lief das heute?
Ja, weil Freifunk ist natürlich immer noch ein großes Thema. Erstaunlicherweise gibt es immer noch Menschen, die Freifunk gar nicht kennen. Die werden natürlich hier von uns gleich bekehrt und zum Freifunk mitmachen überredet. Ich glaube, 3 oder 4 Leute waren auch gleich da, die haben gesagt, sie machen sofort mit. Einer wollte einen Mitgliedsantrag unterschreiben, den ich natürlich nicht dabei hatte. Der wird ihn jetzt aber per Mail zusenden. Finde ich sehr gut, dass er uns unterstützen möchte.
Und obwohl jetzt auch das mit der Störerhaftung ja eigentlich geklärt ist, haben die Leute immer noch Interesse daran, auch wenn es eigentlich mehr dafür gedacht ist, für andere Leute was anzubieten.
Richtig, also großes Thema ist jedes Mal, wie immer, die Sicherheit vom Freifunk. Ist das überhaupt sicher und wie sieht es mit der Störerhaftung aus? Da ganz klare Antwort, die Störerhaftung gibt es nicht mehr. Die Störerhaftung im Sinne des Internets gibt es nicht mehr. Das heißt, der Anschlussbetreiber haftet nicht für Dinge, die ein Dritter in seinem Netzwerk, in seinem freien, frei zugänglichen Netzwerk anrichtet, sondern nur der Störer an sich haftet dafür. Der ist allerdings in unserem Netzwerk nicht dafür belangbar, weil wir keine Logs haben. Wir wissen eigentlich gar nicht, wer in unserem Netzwerk surft.
Und für uns sowieso die bessere Idee noch ist, dass man sein Internet teilt. Dafür machen wir das Ganze ja eigentlich. Und so im letzten halben Jahr war eigentlich Landau unser großes Ausbauprojekt, ne?
Richtig. Landau hat inzwischen sehr große von uns sogenannten Backbone-Router bekommen. Das heißt, die Festhalle und der Landesgartenschauturm ist jetzt mit großen Routern bestückt worden, die von allen Bürgern direkt sichtbar bestrahlt werden dürfen von ihren Heimroutern. Und somit vergrößert sich das Freifunknetzwerk immens momentan. Also wir haben sehr große Richtfunkverbindungen, die das Internet in ganz Landau verteilen.
Das heißt, Offenbach muss ein bisschen nachziehen jetzt.
Offenbach hängt hinterher, ja, da müssen wir ein bisschen Gas geben.
Korrekt. Also Offenbach an der Queich, das ist noch ganz wichtig, das Schöne in Rheinland-Pfalz.
Richtig, genau. Die Geräusche, die man übrigens im Hintergrund hört, sind unsere Bobbycars. Da habe ich auch sehr maßgeblich dran geholfen, die Akkuschrauber da dran zu bauen. Aber es kommt gut an, sehe ich gerade.
Also ich war eh schon schwer begeistert, weil es sind einfach Materialien und Sachen, die man in jedem Baumarkt kaufen kann und ein Bobbycar.
Richtig, genau. Die Bobbycars sind Standard-Bobbycars. Einzig Wichtige ist, was wir gemerkt haben, wir brauchen diese Silent-Räder, die man dazu kaufen kann, weil die aus Gummi sind. Die haben mehr Grip auf unserem Boden hier. Wir hatten etwas durchdrehende Reifen bei den Akkuschraubern, die zu stark sind heutzutage. Das heißt, die Räder haben so stark durchgedreht, dass sie nur schwarze Striche gemalt haben.
Ich habe auch Dominik vorhin schon gefragt, ihr habt da nichts getuned oder so. Das ist einfach ein stinknormaler Akkuschrauber, wie ich ihn im Baumarkt kaufe.
Korrekt, das ist ein ganz normaler Akkuschrauber, richtig.
Ich brauche ein Bobbycar. So, ich bin bei den Amateurfunkern, die auch schon letztes Jahr hier waren. Und ich bin mir ziemlich sicher, die haben jetzt nichts Neues, oder?
Natürlich haben wir was Neues.
Oh, ihr macht mich alle fertig. Was habt ihr Neues?
Wir haben dieses Jahr das erste Mal die Satellitenkommunikation aufgebaut, weil wir seit Februar einen geostationären Satellit zur Verfügung haben.
Wie, ihr? Hier von Landau, die Amateurfunker?
Nee. Nein, alle Amateurfunker weltweit. Zumindest die im Einzugsbereich des Satelliten liegen.
Okay. Das heißt, ihr braucht nicht mehr auf den Mond schießen.
Wir können zwar noch über den Mond, aber wir brauchen es nicht mehr, seit es jetzt diesen Satelliten gibt.
Sehr geil. Okay, und was sind das für komische Spulen?
Die komischen Spulen gehören zu einer Kurzwellenantenne. Die Spule ermöglicht den Betrieb dieser Antenne auch auf langwelligen Bändern, wofür sie eigentlich zu kurz wäre.
Also für die, ihr seht es ja nicht, ihr hört es ja nur, es sieht aus wie ein riesengroßer Tauchsieder. Unten ist eine Kupferspule und oben geht dann so eine Metallantenne weg. Habe ich das
genau,
richtig
so ist es richtig, ja. Die Spule verlängert die Antenne künstlich, weil die Antenne muss ja immer in Relation zur benutzten Frequenz stehen. Und wenn man eben auf kurzen Wellen funken möchte, in Anführungszeichen kurz, ja, hier sprechen wir über 80 Meter, und dann braucht man halt eine Verlängerung, damit die Antenne auch noch in dieser Frequenzresonanz ist.
Ich bin immer wieder begeistert von euren Funksachen, weil ich werde es nie verstehen, aber ich bin immer wieder begeistert davon. Und ich darf morsen, habe ich gerade gehört.
Ja, natürlich.
Und das wird man auch hören.
Wir haben hier einen Morse-Übungsgenerator.
Ja, okay.
Und wir können hier das Morse-Alphabet mit der Taste geben und der Monitor über den Decoder schreibt dann den Klartext mit. Ich kann das vorgeben und du kannst versuchen, mit deiner Taste dann die Buchstaben zu wiederholen.
Okay, und für die Zuhörer, er hat so ein ganz nobles Teil mit Messing und Holz und ich habe so eine Blechdose. Okay. Nee, ist okay. Ich muss es ja erstmal hinkriegen.
Okay, ich versuch's mal.
Also erstmal nur ein Buchstabe, oder?
Ja, ein A.
Dieter. So. Okay, bei mir steht jetzt IT.
Genau, das war das DIT und das war das DA. Die Pause war zu groß, deswegen erkennt der Decoder 2 Buchstaben daraus. Also, du möchtest machen DIT-DA und du hast gemacht DIT-DA.
Okay, probier nochmal. das ist das A. Achso, jetzt habe ich es nicht aufgenommen. Moment.
Ah ja, also du siehst die große Tastatur eines Computers mit den vielen Tasten, völlig unnötig. Eine reicht.
Wenn man sie richtig bedienen kann. Wenn man sie richtig bedienen also kann. Im Wilden Westen haben die damit ganze Texte so geschrieben.
Das war die Ursprungszeit, dort aber noch über Draht. Aber ja, richtig, das komplette Telegramm wurde so übermittelt. Man hatte ja nur ein Bit.
Weil die Schnelligkeit, das ist jetzt schon sehr penibel, was er da...
Schneller, wie du mit SMS was übermitteln kannst.
Ja, wenn man es kann, wieder.
Wenn man es kann, genau.
Weil so wie ich eben jetzt, also wenn dann IT anstatt A, ne, das kann schon zu Verwirrungen.
Wollen wir mal weitermachen? Ein B vielleicht? Da, dit. Ich gebe mal vor.
Okay, jetzt ich.
Selbes Problem. Du hast gegeben, da, dit. Du musst aber geben, da, dit.
Also, wer da jetzt einen Unterschied eben gehört hat, im da, dit, das glaube ich nicht. Aber ich probiere es. Nee, das ist wieder TS. Also, ich höre da kein... Sie hören einen Unterschied wahrscheinlich, oder? Das ist ein Auffunker. Nee? Nee, ich kenne es nicht. Wenn Sie einen Unterschied gehört?
Nee.
Bin ich wenigstens nicht allein.
Jawohl, ein B, prima. Perfekt. Ein C.
Das ist bei mir ein DE.
Ja, du drückst die Taste wie ein Lichtschalter. Du darfst den Knopf nicht aus der Hand nehmen. Die Hand muss tanzen. Naja.
Es ist immer ein Y bei mir, aber es sieht auch so schön aus. Jetzt aber, kannst du auch einen ganzen Satz machen?
Ich kann zum Beispiel mein Rufzeichen geben.
Was im Moment das Rufzeichen ist?
DH2PA.
Und das ist wirklich schneller als SMS?
Ja. Zumindest mit dem Prinzip, als du noch die Taste öfters drücken musstest, um den jeweiligen Buchstaben zu bekommen.
Ah, das T9.
T9, genau.
Dings. Okay. Cool. Vielen Dank.
Okay.
So, und wie das so immer ist bei den Funkern, auch wenn ich nichts verstehe, es ist immer wieder beeindruckend und jetzt stehe ich vor der Satellitenschüssel. Die schießt hier knapp neben dem Gebäude in den Himmel hoch und trifft euren eigenen Funksatelliten, wenn ich es richtig verstanden
habe. Man muss ehrlicherweise sagen, der Satellit gehört natürlich nicht den Funkamateuren, sondern das ist ein kommerzieller Satellit. Nur ein Transponder auf diesem Satellit, also ein Teilenbereich, ist freigegeben für den Amateurfunk. Einen geostationären Satellit könnten wir uns selbst nicht leisten, weil den muss man ja hochbringen, der muss geflogen werden von einer Bodenstation. Das sind also Gelder, die kann man aus der Hobbykasse nicht bezahlen.
Und der ist kommerziell, das heißt, der gehört irgendjemandem und der hat das den Funkern geschenkt oder...
Genau, so sieht's aus. Also der Satellit gehört der Israel Satellit Company. Das ist das staatliche Fernsehen von Katar.
Oh, das ist ja nett.
Genau, die bekommen die Fußball-Weltmeisterschaft und deswegen haben die ihr Kommunikations... wie soll man sagen, also die Bandbreite hochfahren müssen, damit sie das alles übertragen bekommen. Und Geld ist beim staatlichen Fernsehen von Katar nicht wirklich ein Problem. Deswegen haben die, ich sag's mal vorsichtig, die Mutter aller Satelliten gebaut. Der ist in Japan gefertigt bei Mitsubishi Electronic und wir benutzen das Ersatzequipment. Also wir haben den Ersatztransponder, wenn ein zahlender Kunde den Transponder ausfällt und dann können die das Ersatzequipment dann dafür benutzen und solange das niemand braucht, dürfen wir.
Dürft ihr drüber funken. Genau. Und es ist aber immer noch das gleiche Prinzip. Ihr schickt eure Funksignale da hoch, so wie ihr es früher auf dem Mond geschossen habt. Nur ist es jetzt einfach eine größere Reichweite, oder?
Ja, und natürlich ist der Aufwand viel geringer, weil der Mond als passiver Reflektor, der bedingt ja eine unheimliche Energie, die man hochschicken muss. Der Satellit ist aktiv, hat Solarzellen und einen Sender. Man braucht also nur einen Bruchteil der Leistung. Und man kann natürlich ja auch richtige Sprache drüber schicken, was über den Mond doch sehr schwierig ist.
Ah, okay. Also so... wie wenn ich ins Funkgerät reinspreche.
Genau, funktioniert ja genau das funktioniert richtig. Okay. Können wir nachher auch gerne nochmal vorführen.
Ja, cool.
Ja, also hier sieht man das jetzt, das LNB-Spiegel ist umgebaut, weil das LNB von sich aus zu unstabil ist, bekommt ihr eine referenzgeführte Frequenz von unten rein, das ist das schwarze Kabel. Das weiße Kabel ist dann das Empfangssignal. Das LNB ist vorne abgeschnitten und das Kupferrohr geht durch den Strahler in den Spiegel und der Strahler selbst, das ist die Scheibe vorne, die ist dann für das Uplink-Signal. Das heißt, ich sende auf 2,4 GHz hoch zum Satellit und auf 10 GHz kommt es zurück, weil das bei Fernsehsatelliten so üblich ist.
2,4 Gigahertz ist das gleiche wie Decktelefon und WLAN, oder?
Das ist nicht wie Decktelefon, aber wie WLAN, genau. Das ist der Frequenzbereich.
Und das reicht bis hoch zum Satelliten?
Ja, überhaupt kein Problem. Ich darf ja wesentlich mehr Leistung machen als ein WLAN-Sender, weil die Funkamateure 75 Watt sind, haben wir zur Verfügung. Und ich nutze hier aktuell 15 Watt für hoch zum Satellit. Das ist ausreichend.
Ah, das war dieses Ding mit die Frequenz und dann aber die Leistung, die man dafür hat. Genau. Unser WLAN ist einfach bis zum nächsten Haus und ihr macht einfach
WLAN,
mal ein bisschen
WLAN Weltall. Ist 100 Milliwatt Strahlungsleistung und ich habe 15 Watt Endstufenleistung und da kommt natürlich der Gewinn des Spiegels noch dazu.
Super, vielen Dank.
Okay.
So, und jetzt bin ich hier an einem Stand. Da gibt es offensichtlich zumindest nichts Technisches. Obwohl hier steht Technologien Netzwerk Südpfalz, die Zukunft hat schon begonnen. Eine Region zeigt, was in ihr steckt, Hochtechnologie und Lebenslust. Und da hier nichts blinkt, kriecht, sich bewegt, ausgedruckt wird, frage ich jetzt einfach mal, was hier passiert. Da schaue ich doch mal, wen ich hier fragen kann. Da ist jemand, was ist denn das Technologienetzwerk Südpfalz und warum seid ihr hier und warum blinkt hier nichts?
Wir sind sozusagen als Netzwerk der nicht technische Teil des Netzwerks. Das heißt, wir mit dem Stand vom Technologienetzwerk Südpfalz wollen das Potenzial, das die Unternehmen hier in der Südpfalz an Arbeitsplätzen, an Berufsmöglichkeiten, an Möglichkeiten für Ausbildung und Studium haben und präsentieren. Und deswegen unterstützen wir solche Aktivitäten wie den Machertag sehr, sehr gern. Wir sehen es an diesem herausragenden Besuch von fast, denke ich, über den Tag verteilt 1500 Besuchern heute an einem Samstag in Landau in der Sybega-Halle. Das Interesse an Technik ist da und die Erfahrung zeigt es, dass durch diese technischen Entwicklungen viele Jugendliche zu Hause zum Beispiel nicht mehr die Möglichkeiten haben, gewisse Dinge auszuprobieren, sei es zu löten, sei es sich mit anderen aber auch auszutauschen über Programmierung auch von der Software in Richtung, wie man die Hardware quasi intelligent macht. Und da ist der Machertag und der ab Januar geplante Makerspace, den wir in Landau haben werden, eine ganz, ganz wertvolle Einrichtung, um die Möglichkeit zu geben, Technik erfahrbar zu machen. Und von den 30 Mitgliedsunternehmen im Technologienetzwerk Südpfalz wird genau dieses Anliegen unterstützt und deswegen sind wir gerne hier.
Und wie lange gibt es das Netzwerk schon?
Das Netzwerk gibt es in dieser Form mit dieser Ausrichtung etwa ein Jahr. Die Anfänge gehen aber zurück in die Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen mit der Blickrichtung der Nachwuchssicherung und Nachwuchsförderung und da insbesondere auch der Möglichkeit zu schaffen, hier in der Südpfalz einen Standort aufzubauen, an dem ein Studiengang eingerichtet wird, der Hochschule Kaiserslautern. Das waren die Anfänge. Aber die Bandbreite ist mittlerweile seit circa 2 Jahren sehr viel größer. Wir wollen gezielt in die Schulen hier die Möglichkeit geben, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Technik erlebbar zu haben. Und die Unternehmen, die wir im Netzwerk haben, stehen etwa für 5000 Arbeitsplätze in der Südpfalz. Und da ein Blick zurück, ich denke, von diesen 5000 Arbeitsplätzen kann man sicher sagen, dass etwa die Hälfte in dieser Form oder überhaupt vor 10, 15 Jahren in der Südpfalz nicht existiert haben. Das heißt, wir haben eine größere Anzahl an Arbeitsplätzen, die eine technische Qualifikation erfordern. Umgekehrt haben aber Jugendliche und Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit dadurch, Technik auch zu erleben. Und das in der Phase, wo sie sich beruflich orientieren. Deswegen sind wir auch vom Netzwerk sehr, sehr daran interessiert, wenn sich Jugendliche für Praktika, für Ferienjobs interessieren. Denn nur dadurch kriegen sie auch das, wirklich das Gefühl, ob Technik was für sie ist, ob das eine Möglichkeit ist, dann Ausbildung oder ins Studium zu gehen. Und das ist der Hintergrund, dass wir hier gezielt Kontakte aufbauen wollen mit den Schulen. Nicht um Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, sondern vielmehr, um Jugendlichen diese Technikwelt erlebbar zu machen.
Nun bin ich ja letztes Jahr schon von Stand zu Stand und auch dieses Jahr habe ich jeden Stand abgeklappert hier. Und immer wieder habe ich gehört, ja, also man hat es ja auch gesehen, die Besucher waren total von alt bis jung, männlich, weiblich, alle hochinteressiert. die Macher hier sowieso und die Macherinnen, die hatten alle ihren Heidenspaß und immer hieß es, wir haben Nachwuchsprobleme und wir kriegen nicht so die Förderung wie jetzt zum Beispiel Musik oder Sportvereine, also Kultur oder Sportvereine. Und wenn ich dann sehe, dass Technologieunternehmen Probleme haben, Fachkräfte zu finden oder Nachwuchs zu finden, dann frage ich mich natürlich, warum wird das nicht so gefördert und was müsste man tun, damit das in Schulen genauso wie der Musikunterricht, genauso wie der Sportunterricht, genauso wie die Sport- und Kulturvereine mehr Anklang findet, mehr gefördert wird?
Das ist eine ganz schwierige Frage, denn Musik und Sport ist eine klassische Freizeittätigkeit, in denen nur wenige wirklich dann auch beruflich Fuß fassen, während die Technik natürlich ein Feld ist, indem man sofort technische Berufsmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten im Hinterkopf hat. Das kann durchaus ein Grund sein, dass man nicht so diese Breitenförderung in dem technischen Bereich hat, wie man das in anderen Fächern erlebt. Es kann aber auch sein, und das ist ein Riesenproblem sicherlich für die Schulen, die technische Entwicklung schreitet ja unheimlich schnell voran. Also Inhalte, die dann in einem Lehrplan irgendwann mal drin sind, das dauert ja 1, 2, 3 Jahre, dann sind diese Inhalte zwar noch nicht total veraltet, aber sie sind nicht wirklich up to date. Allein wenn man sieht, was heute mit dem Handy möglich ist, mit Handysteuerung und. Auch das kann man Kindern schon wunderbar erlebbar machen. Ich möchte mich da nicht über fehlende Förderung beklagen. Die Unternehmen, die wir haben, haben ja durchaus das Potenzial, wie jetzt auch in dem Netzwerk, Dinge anzuschieben. Natürlich würden wir uns freuen, wenn das von öffentlicher Hand auch an der einen oder anderen Stelle gefördert werden kann. Aber ich habe es im Gesamtrahmen ja kurz dargestellt. Ich glaube, dass das aber auch eine originäre Sache ist, was die Unternehmen zum Teil selbst leisten können. Wichtig sind für uns engagierte Lehrkräfte, die diese Inhalte in die Schulen tragen. Und da sind wir sehr, sehr gern bereit, auch zu unterstützen. Es gibt ja viele Systeme, sei es Lego-Systeme, sei es Sphero-Bälle, wo man tatsächlich schon Programmierung erlernen kann oder Fischertechnik, die jetzt in den Schulen schon eingesetzt werden wie andere Systeme. Hier sind wir gerne bereit, auch Technik AGs zu unterstützen, weil wir glauben, und das ist das Schöne an diesem heutigen Machertag, dass Jugendliche eine natürliche Neugier haben. Und wenn ich sehe, dass von diesen 1500 Teilnehmern heute gefühlt die Hälfte Kinder waren, so bis 12 Jahre. Und wenn man sieht, wie diese Kinder dann auch an diesen Stationen gebastelt haben, sei es an der Lötstation, sei es aber auch an dem Bobbycar-Bahn mit dieser Technik, dass man mit einem Akkuschrauber einen Antrieb gebastelt hat und dadurch ein Wettrennen machen kann, zeigt mir, dass das Interesse der Kinder und der Jugendlichen da ist. Und dann sind solche Aktivitäten einfach ideal und genial, um hier mal einen Bezugspunkt zu schaffen. Was mich sehr freut, ist auch, dass es in Landau das Zentrum für Technikkultur gibt als eingetragener Verein, der auch der Träger des geplanten Makerspace sein wird. Weil ich glaube auch diese Begrifflichkeit Technik und Kultur, das ist ein ganz sinniger und ganz treffende Zusammenfügung, denn es geht auf der einen Seite um Technik, aber auf der anderen Seite auch um Kulturtechniken, die sich einfach weiterentwickeln, die durch die technischen Möglichkeiten auch ganz neue Dimensionen erfahren. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn man sieht, wie hier dann auch Eltern, seien es die Väter oder auch die Mütter, helfen beim Löten und. Da entsteht Gemeinschaft, da wird was gemacht, das ist einfach toll.
Sehr schön. Das sind eigentlich wunderbare Schlussworte. Insofern kann ich eigentlich nur dem ZTL und dem Technologienetzwerk Südpfalz die Daumen drücken, auch mit einem gewissen Eigeninteresse, dass das alles wunderbar funktioniert, wir dann unseren Makerspace haben und nächstes Jahr einen noch besser besuchten Machertag hinkriegen.
Herzlichen Dank.
Ja. Danke auch. Jetzt hätte ich fast noch einen Stand übersehen. Ich bin beim MEC Landau e.V. MEC steht für?
Modell- und Eisenbahnclub Landau.
So was gibt es noch? Es gibt noch Modelleisenbahnbauer?
Es gibt noch Modelleisenbahnbauer, ja. Und der Club besteht jetzt in diesem Jahr seit 40 Jahren.
Wow, okay. Ja. Und ihr habt eine Riesenhalle und da sind lauter Eisenbahnen und man kann vorbeikommen und spielen. Oder wie funktioniert es?
Wir haben ein Clubheim. Da stehen im Moment 2 Anlagen, eine Gleichstromanlage und eine Märklin, also Wechselstromanlage, die digital betrieben wird. aber von einem Saal kann nicht die Rede sein. Das sind 65 Quadratmeter.
Okay.
Ja, aber es rentiert sich auch da mal vorbeizuschauen.
Ich wollte gerade sagen, ich merke schon hier die Gemeinsamkeiten von allen Machern und Macherinnen, die es hier gibt, ist, sie basteln gern was.
Ja.
Wenn es fertig ist, brauchen sie was Neues.
Ja.
Und es gibt sehr viele Fachbegriffe und man kann sehr viele verschiedene Systeme fahren.
Ja, das ist richtig. Unser Anliegen war jetzt hier mal zu demonstrieren, wie eine digitale Modellbahn aussieht, welche Komponenten man braucht. Auch zu zeigen, dass wir relativ alte Märklin-Modelle noch aufrüsten können und die auch digital betreiben. Zum Teil sind die Lokomotiven 60 bis 70 Jahre alt.
Sammlerstücke quasi.
Sammlerstücke quasi, die kann man umrüsten und kann die im Digitalbetrieb weiterverwenden.
Jetzt bin ich ja absoluter Laie. Was ist denn der Unterschied zwischen Digitalbetrieb und dem anderen Betrieb?
Beim analogen Betrieb haben Sie einen Transformator, da drehen Sie
das auf. Das kenne ich noch, genau.
Und da gibt es die Spannung, je weiter der Knopf rumgedreht wird,
desto schneller ist er, bis er rausfliegt. Ne?
Genau. Im Digitalbetrieb ist es so, dass dieses Digitalsignal ja permanent am Gleis anliegt. Der Decoder in der Lokomotive das von der Zentrale ausgesandte Signal für sich verwertet. Ja? Das heißt, bin ich angesprochen, wie schnell soll ich fahren, soll ich vorwärts fahren, rückwärts fahren?
Das heißt, auf dem gleichen Gleis können unterschiedliche Elemente unterschiedlich fahren?
Ich kann 10 Lokomotiven hier auf einem Kreis fahren.
Okay.
Ja? Mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Natürlich ist es endlich bei der Größe. Ja.
Ja.
Aber das spielt keine Rolle. Ich kann auf dieser Anlage jetzt eine ganze Reihe Lokomotive, 10 Lokomotive gleichzeitig steuern.
Mhm.
Ja? Und wir haben diese Weichendecoder, wir haben den Signaldecoder und so wird das letzten Endes alles gesteuert. Was wir noch haben, ist ein relativ einfaches Softwareprogramm noch zur Steuerung des Ganzen. Ne?
Das heißt, wir können einmal abgebildet.
Wir können gerade mal hingehen.
Ja,
wir können auch Zugfahrten dann programmieren und das Ganze automatisieren.
Mhm. Ja? Also im Vorfeld sagen, die Szenerie soll ablaufen.
Ja.
Ah ja. Also ich sehe jetzt einen Bildschirm und sehe tatsächlich die Strecke, die hier vor mir ist und verschiedene Anzeigen. Ich vermute, das sind die verschiedenen Züge. Ne?
Das sind die verschiedenen Fahrzeuge, die man hier sieht und das kann man dann also auch hier steuern. Ne?
Jetzt setzt sich der Güterzug in Bewegung.
Ja.
Und schon der erste neue Fan.
Ja. Meinst du, die ist verkehrt rumgefahren? Ja. Also dann lassen
wir dann wechseln wir die Richtung. Fahren.
Ja, oh.
So rum besser?
So ist es gut. So ist es gut. Ja. Ja.
Also wir kriegen jetzt auch gerade Vorgaben gemacht, wie das Ganze fahren soll.
Also ich kann das auch, so wie das früher war, mit dem Transformator steuern natürlich. Und ich kann jetzt hier der Lokomotive auch ein rotes Signal machen und dann stehen sie. Ne?
Dann bleibt sie stehen.
Also genau. Das ist praktisch so ein Gleisbildstellpult und damit kann ich auch eine Anlage so betreiben. Ich kann sie auch vollautomatisch betreiben.
Ja. Und jetzt sehe ich ja gerade die Begeisterung von dem Kind hier am Tisch,
das
eben gerade die Kommandos gegeben hat.
Ja.
Und den Club gibt es 40 Jahre?
Den Club gibt es jetzt 40 Jahre.
Und wie sieht es da mit dem Nachwuchs aus?
Das ist einer der Gründe, warum wir hier sind.
Oh, okay.
Ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gehen, um einfach auch junge Leute und auch ältere Wiedereinsteiger, deren Kinder vielleicht aus dem Haus sind, die auf dem Speicher noch eine Modellbahn haben oder im Keller. Vielleicht
ist dann auch endlich Platz, wenn das Kind weg ist.
Wenn etwas wieder anzufangen, um die Leute zu informieren, was moderne Modellbahn eigentlich ist heute. Ja. Ne?
Dann ergeht hiermit auch der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Wer gerne Eisenbahnromantik haben möchte und sich für dieses Hobby wieder oder neu interessiert, einfach mal beim MEC Landau e.V. melden. Die helfen beim Einstieg oder beim Wiedereinstieg. Und ich muss sagen, ich spiele jetzt da auch noch ein bisschen, weil ich bin gerade schon wieder begeistert. Dankeschön.
Ja, gerne.
So, im letzten Jahr nur die Badges gelötet, dieses Jahr die Badges gelötet und der neue Vorstand des neu gegründeten ZTL-Vereins in Landau. Hallo Peter.
Hi.
Es war viel los heute, wir haben es mal Pi mal Daumen überschlagen, du hast das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt auf deinem Platz da hinten. Wir waren über 1500 Leute, also über 1500 Besucher zu den Ausstellern noch dazu. Und ich habe nur durch Zufall mitbekommen, dass wir den Verein jetzt haben und dass wir sogar bald Räume haben. Erzähl mal ein bisschen.
So ist es. Also wir haben schon ganz lange potenzielle Räume im Justus bei der Firma Gummimeier in einem alten Verwaltungsgebäude, wo früher eine Lehrwerkstatt drin war. Und im Moment, oder unsere Arbeit war jetzt in letzter Zeit, die Finanzierung dafür zu sichern, dass wir die Miete aufbringen können. Und so wie es im Moment aussieht, können wir tatsächlich ab 1. Januar diese Räume mieten.
Cool. Nur durch die Mitgliedsbeiträge oder auch noch sind noch irgendwelche Sponsoren oder Förderer dabei?
Nur mit Mitgliedsbeiträgen ist es sehr schwierig zu machen. Der Raum ist ziemlich groß, auch wenn die Miete pro Quadratmeter nicht so teuer ist, ist es in Summe halt doch ein Batzen Geld. Und das funktioniert nur, wenn es Förderer gibt. Und da sprechen wir halt ganz bewusst vor allem Landauer Firmen an, die auch einen Bezug zu Technik haben und sich damit auch identifizieren können.
Ich hatte vorhin auch schon geredet mit dem Vertreter, mit dem Herrn Ergott vom Technologiezentrum Südpfalz. Die wollen sich da auch engagieren, ne? Wenn ich es richtig mit... Heißt das Technologiezentrum?
Das ist das Technologienetzwerk.
Netzwerk, Südpfalz. Genau, so rum. Die wollen sich da auch engagieren und euch unterstützen bei der Suche nach Sponsoren, richtig?
Genau, die sind auch tatsächlich als Verein schon Fördermitglied bei uns und betreiben für uns so ein bisschen Lobbyarbeit bei ihren Mitgliedern, dass sie uns auch unterstützen sollen.
Gut. Das heißt, so ab Januar können wir mit Räumen rechnen und ganz viel Action. Welche Aktionen sind denn geplant?
Alles.
Alles?
Also klar, alles, was man irgendwie hier auf dem Macherdach gesehen hat, wollen wir auch gerne... Heute kann man vieles nur zeigen bei einem Macherdach. Aber wir würden das ja auch gerne weitergeben, wie man Dinge tut. Und da geht es ganz klar um 3D-Drucken, da geht es um 3D-Modellieren, da geht es um Programmieren, da geht es um Hardware-Entwicklung und ganz viel Bastelei und wir würden gerne Sachen mit Holz machen, wir würden gerne Sachen mit Metall machen und das in Form von Vorträgen, Workshops oder einfach gemeinsamen Abenden, wo jemand seine Sachen mitbringt und sagt, ach, ich würde gerne dieses und jenes Projekt machen und ich bräuchte Hilfe dabei. Aber die ganze Sache steht und fällt einfach damit, worauf die Mitglieder Lust haben und was sie tun wollen und wie sie sich engagieren wollen.
Jetzt bin ich vorhin auch Mitglied geworden, ordentliches Mitglied, 20 Euro im Monat, wie sich das gehört. Habt ihr denn schon festgelegt, was denn ein Mitglied dann machen darf? Also habe ich irgendwie 24/7 Zutritt in die Räume und kann mir einen Sarg basteln? Oder was beinhaltet das alles? Was heißt ordentliche Mitgliedschaft bei euch?
Ordentliche Mitgliedschaft bedeutet... Um das nochmal von vorne zu beschreiben, ich bin sehr froh, dass du Mitglied geworden bist und das erwarte ich letztendlich ja auch von dir. Mhm.
Noch muss der Vorstand zustimmen.
Und natürlich kann man da einen Sarg bauen, auch wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen makaber finde. Wir haben schon viele Ideen, aber wir haben nicht alles bis zu Ende gedacht, bis wir diesen Raum haben. Also angedacht ist so, dass wirklich tatsächlich jeder zu jeder Zeit, der Mitglied ist, in diesen Raum rein kann und die Tools und Werkzeuge, die es dort gibt, dann auch in der Zeit benutzen kann. Das heißt, es wird vermutlich so sein, dass wenn man irgendwie ein privates Projekt hat oder ähnliches, wird man sich wohl irgendwie mit den, was weiß ich, einen Vormittag oder einen Nachmittag ausgucken müssen. Und ich gehe davon aus, dass abends mehr Leute kommen und dort einfach gemeinsame Dinge gemacht werden.
Also war zwar nur ein Gag, also das mit dem Sarg sowieso, aber mit den 24/7 auch, aber wenn das klappt, wäre natürlich ganz cool. Gibt es dann da verschiedene Werkstätten oder ist das alles ein großer Raum mit ganz vielen Maschinen drin?
Also im Moment ist die Planung so, dass wir eine Metallwerkstatt haben werden und eine Holzwerkstatt und dass der gemeinsame Aufenthaltsraum noch für Elektronik zur Verfügung steht und vor allem auch für 3D-Drucker und ähnliches. Und dann wird es einen großen Vortragsraum geben mit entsprechend Beamer und Lautsprechern und wo man sich dann zurückziehen kann und seine Ruhe hat und dort auch Vorträge und Workshops machen kann.
Und ich tippe auch noch einen Kühlschrank mit Mate.
Es gibt eine eigene Küche.
Ah.
Und es gibt ganz sicherlich auch einen Kühlschrank und es gibt ganz sicherlich auch Mate.
Und eine Mikrowelle.
Vielleicht. Ganz sicher.
Ja, super, das klingt doch prima. Also im Januar geht's los. Wer es noch nicht getan hat, sollte jetzt Mitglied werden. Jetzt lohnt sich's noch, kostet nur 20 Euro im Monat. Später wird das bestimmt teurer, wenn der Verein berühmter wird. Und ich drücke euch und dann auch mir damit die Daumen und freue mich. Achso, der nächste Machertag, wird er nochmal hier stattfinden? Weiß man das schon?
Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht daran, dass diese Halle nächstes Jahr noch hier steht.
Und wäre die neue Location geeignet, um das dort vielleicht noch mit einem Zelt zu machen? Oder müssen wir uns was ganz Neues suchen dann?
Ich denke, dass da dieses Jahr so erfolgreich war, und du hast es gesagt, so viele Leute da waren, ich glaube, da wären auch die neuen Räume des ZTL überfordert.
Okay. Also, wer dann auch noch eine große Halle für uns hat, Stadt Landau, wir würden sie nehmen dann für nächstes Jahr für den Machertag, der Landau berühmt gemacht hat, möchte ich mal behaupten. Oder?
Absolut. Ja. Ich meine, was kennt man von Landau außer dem Machertag? Also ich nix.
Nix, nee. Nein, absolut.
Überhaupt nichts.
Alles klar, ich danke dir.